Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einer Frau, die im Jahre 2005 eine Lebensentscheidung getroffen hat und beschlossen hat, von Deutschland nach Amerika zu gehen. Sie lebt seitdem, sie lebt nicht nur, sie arbeitet auch von dort aus in Atlanta. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen, Katja Riederbusch.
Guten Morgen, schön hier zu sein.
Wie oft sind Sie in Deutschland?
Also 3-4 Mal im Jahr. Kann dann gut verbinden, die Arbeit mit Besuchen bei meiner Mutter, bei Freunden. Das ist dann immer wieder sehr schön.
Wie lebt sich's in Atlanta?
Wollen Sie die amerikanische oder die deutsche Antwort?
Die deutsche Antwort, bitte.
Nein, aber die Antworten fallen gleich aus, nämlich gut. Nämlich sehr gut, sehr interessant, nicht immer. Es gibt viele kulturelle Unterschiede, darüber werden wir sicher noch sprechen im Laufe der Sendung, aber ich lebe gern hier.
Ja, das Einzige, muss ich gestehen, was ich von Atlanta kenne, ist dieser riesengroße Flughafen.
So ist das. Der weltgrößte Passagierflughafen, tatsächlich. Atlanta ist aber übrigens auch US-Firmensitz von Porsche und Mercedes, die ja nun hier aus Stuttgart kommen. Also eine gewisse lokale Verbindung zwischen uns beiden heute
Man
Morgen.
Man lernt nie aus. So Frau Riederbusch, aktuell gesehen, Trump hat erst seinen Außenminister gefeuert und den Staatssekretär gleich hinterher.
So ist das.
Warum?
Ja, es war, denke ich, ein typischer Tag in den USA gestern, in diesen Tagen. Im Moment, was wie wilder Wahnsinn wirkt, hat ja eine gewisse Methode, die sich ja auch schon andeutete. Also gerade die Tillerson-Entscheidung war ja erwartet worden. Die beiden waren ja noch nie auf einer Wellenlänge unbedingt, weder politisch noch was die Persönlichkeit angeht. Trump versucht ja offenbar seit einiger Zeit wirklich alle diejenigen in seinem inneren Kreis, in seinem Kabinett zu entsorgen, die potenziellen Korrektiv bilden könnten.
Und er hat ja auch angekündigt, dass Tillerson nicht der Letzte sein wird aus dieser Riege.
So ist das. Er ist nicht der Erste. Es sind mittlerweile rund 20 entweder gefeuert, zurückgetreten oder entmachtet aus seinem inneren Kreis. Wir sprechen nur vom inneren Kreis. Die nächsten könnten, spekuliert man, Verteidigungsminister James Mattis sein oder auch Sicherheitsberater McMaster, die auch zu denen gehören, die ein gewisses rationales Korrektiv bilden.
Mike Pompeo, bisher CIA-Direktor, ein Erzkonservativer, wird der neue Außenminister und neue CIA-Chefin wird eine Frau, die sich in Foltermethoden außerordentlich gut auskennt.
Ja, das ist richtig. Zu Pompeo, natürlich besetzt Trump nicht nur diesen Posten, auch viele andere mit linientreuen Klakören, kann man sagen, um seine Außenpolitik auf Kurs zu bringen. Man muss allerdings auch sagen, ganz so geradlinig, wie sich das zunächst anhört, ist es nicht unbedingt. Mike Pompeo ist jemand, der wirklich aus dem Washington Establishment kommt, also wirklich ein politischer Insider, erzkonservativ, früherer republikanischer Abgeordneter auch. Und der ist natürlich jemand, der eigentlich das repräsentiert, was Trump bekämpfen wollte, nämlich das Establishment. Wir erinnern uns alle noch an das Geschrei Drain the Swamp, also trockne den Sumpf aus Washington. Außerdem ist Pompeo jemand, der sich in der Russland-Affäre immer vor die Geheimdienste gestellt hat und gegen Trump. Ich sage nur, das kann sich das große Lob für Pompeo, das Trump ja per Twitter verkündet hat, kann sich in 2 Tagen auch schon wieder ändern und drehen gegen Trump.
Ja, und wenn Trump irgendwann der Meinung ist, Pompeo soll es doch nicht sein, dann wird er halt wieder rausgeschmissen.
Genau so ist das, ja. Das geht ganz schnell.
Ein Satz noch zu dieser neuen CIA-Direktorin, die ihre Karriere ja begonnen hat unter Bush und dort zur Expertin für Waterboarding geworden ist.
Ja, das ist wieder so eine Personalentscheidung, die natürlich für Kopfschütteln und Entsetzen führt. Aber wir wollen erstmal abwarten, was sich dann wirklich in der politischen Praxis dient. Das habe ich überhaupt bei Trump gelernt. Man muss vorsichtig sein mit sehr schnellen Urteilen. Es kommt dann manchmal einen Tag später schon wieder völlig anders.
Sie sind mit einem Amerikaner verheiratet.
Genau.
Sie haben amerikanische Freunde und amerikanische Bekannte. Sind da auch welche dabei, die Trump gut finden?
Also ich habe einige in meinem Bekanntenkreis, die durchaus überzeugte langjährige Republikaner sind, die Freihändler sind, die wirklich tiefe republikanische Werte vertreten. Ich glaube, ein Missverständnis auch in Deutschland ist, dass natürlich immer Trump als klassischer Kandidat der Republikaner gesehen wird, der er eigentlich, er ist nun auf diesem Ticket gefahren, aber der er eigentlich gar nicht ist. Diese Leute sind zum Teil genauso entsetzt oder überrascht, zum Teil amüsiert von Trump, wie wir das sind. Wir leben natürlich auch in einer Blase, nicht? Und ja, in dieser Blase lebe ich auch.
Ändert aber nichts daran, dass Trump bei seinen Fans, bei seinen Anhängern nach wie vor sehr gute und stabile Umfragewerte hat.
So ist das. Und zwar zum Teil völlig frei von allen Tatsachen. Ja, da zählen nur die in Anführungsstrichen alternativen Fakten, nicht die wirklichen. Das ist richtig. Und da muss man nur aus der Stadt, in der ich lebe, Atlanta, die sozusagen eine liberale Insel, inmitten eines tiefen Red State, eines republikanisch dominierten Staates ist, da muss man nur von Atlanta auf das Land fahren. Und das ländliche Amerika ist sehr viel extremer, als wir uns das, glaube ich, oft in Deutschland vorstellen. Und dann trifft man genau diese Leute.
Warum hat Trump diesen Handelskrieg angezettelt?
Ja, man ist ja sehr schnell mit diesen Worten Handelskrieg dabei. Die Lage ist ja ein bisschen unübersichtlich. Ich denke, die Forderung ist ja nicht ganz neu. Trump war nie ein Freihändler. Und insofern war er eigentlich auch kein typischer Republikaner. Und es ist ja auch auf starken republikanischen Widerstand getroffen. Er hat, das muss man jetzt vielleicht auch mal sagen, natürlich durch dieses Anzetteln, ob es wirklich zum Handelskrieg wird, ist ja noch die Frage. Auch Europa ist ja jetzt bereit zu verhandeln. Das warten wir erstmal ab. Hat er natürlich bestimmte Ungleichgewichte auf den Tisch gebracht. Zum Beispiel die Autozölle, die immer wieder genannt werden. Ne? Europäische Autos, die in die USA importiert werden, 2,5%. Autos aus den USA und allen Drittländern in die EU 10%. Die Zahlen sind lange bekannt, aber ich glaube, es war auch hier nicht so vielen Leuten bewusst. Also insofern hat er da tatsächlich so ein bisschen was auf den Tisch gebracht.
Wie viel Geld würden Sie drauf setzen, dass Trump Kim trifft?
Ich halte das ehrlich gesagt für sehr unwahrscheinlich. Also die Einschätzungen, die ich auch nur lese in den amerikanischen Medien, sind 50-50. Ich halte die Chancen für geringer, ehrlich gesagt. Auch grundsätzlich, weil ich auch bei Trump gelernt habe, seit diesen, was sind das jetzt, 14 Monaten, die er im Amt ist, dass man immer erstmal abwarten muss. Da wird unheimlich viel geredet und auch in der Reaktion geschrien und sich empört und dann reduziert es sich oft.
Wie viel Geld würden Sie drauf setzen, dass er die Mauer zu Mexiko bauen wird?
Halte ich für etwas wahrscheinlicher als die direkten Verhandlungen und das direkte Treffen mit Kim. Legen Sie mich nicht auf eine Wettsumme fest. Die Frage, ob diese Mauer durchsichtig wird oder vielleicht noch ein Soundsystem hat, das ist dann die andere Frage.
Das hat er sozusagen, ob aus ästhetischen, politischen oder anderen Gründen, gestern angekündigt.
So,
die Mauer
das
soll durchsichtig werden.
Ja, der Unterhaltungswert ist immer wichtig für Herrn Trump und er kommt ja nun auch schließlich aus dem Bereich des Reality-TV. Also ich denke, die multimediale Einbettung ist immer wichtig dabei.
Frau Rederbusch, wir wollten über Donald Trump und die Frauen sprechen. Fangen wir aktuell an. Es gibt diese Porno-Lady, die $130.000 bekommen hat vom Trump-Anwalt und die Kohle jetzt zurückzahlen möchte.
Ja, Stormy Daniels heißt sie. Ich meine, der Name ist ja schon großartig. Sie ist eine von vielen. Ich bin davon überzeugt und ich glaube, damit sagt man auch nichts Falsches, dass sie wahrscheinlich nicht die Letzte sein wird. Ja, Donald Trump und die Frauen, wir wissen, wie er über Frauen denkt, was er da so bevorzugt. Da wickelt er ja auch wenig drum rum. Ich meine, wir erinnern uns an diese Tapes, an diese Aufnahmen, die kurz vor dem vor der Wahl rauskamen.
Diese
Pussy-Nummer. Genau, diese Pussy-Grabscher-Nummer. Das hat aber nicht verhindert, dass er gewählt wurde. Und das, was die Frage, die ich wirklich interessant finde, die auch in den Südstaaten, in denen ich ja lebe, doch sehr heftig gestellt wird, wie weit beeinflusst das seine Basis, die ja sich zu einem großen Teil aus der religiösen Rechten zusammensetzt, also aus tief evangelikalen, religiös durchdrungenen Wählern. Und das ist ein Widerspruch nicht nur bei uns in Europa, sondern durchaus auch in den USA, denn Trump taugt ja nun wirklich nicht gerade zum moralischen Vorbild.
Aber, aber wie löst man diesen Widerspruch
auf? Er ist von diesen Leuten 80% gewählt worden und mehr als 70%, die letzte Zahl, die ich gelesen habe, war 72, unterstützen ihn immer noch. Und ich denke mal, eine These, die man oft hört, ist, dass diese Leute sagen, wir nehmen lieber einen Sünder, der liefert in allen anderen politischen Fragen. Denn diese Leute ticken ja nicht nur religiös, die haben auch andere Ziele, was die Waffenkontrolle angeht oder eben der Mangel der Waffenkontrolle, was den Iran-Deal angeht, was die Zölle zum Beispiel, was den Freihandel angeht etc. Solange er in diesen Bereichen liefert, ist uns das egal. Nehmen wir lieber einen Sünder als einen Frommen, der nicht liefert, wie zum Beispiel Jimmy Carter.
Wie ist das mit, also Trump ist ja einer, der ein großes und extremes Mitteilungsbedürfnis hat.
Ja.
Äußert er sich eigentlich mit diesem Mitteilungsbedürfnis auch zu diesen ganzen Vorwürfen der sexuellen Belästigung, der sexuellen Übergriffe?
Da ist er erstaunlich schweigsam für Herrn Trump. Da hat er bisher, er sagt überhaupt ja wenig zu den Sachen, die für ihn heikel werden. Also ich meine, er sagt immer noch natürlich viel zu viel, aber da hat er sich bisher überhaupt nicht direkt zugeäußert. Er hat damals im Wahlkampf, als diese Pussy-Nummer rauskam, hat er sich tatsächlich geäußert, sehr vage, hat gesagt, ja, tue ihm leid, sei nun halt passiert und so weiter. Aber ansonsten schweigt er dazu, erstaunlicherweise.
Aber sagen Sie, es gibt doch in Amerika auch eine Frauenbewegung.
Ja.
Es gibt Emanzipation, es gibt erfolgreiche, selbstbewusste, junge und nicht mehr ganz so junge Frauen. Nehmen die das eigentlich alles so hin? Als Gott gegeben oder wehren die sich oder organisieren die sich?
Nee, ganz im Gegenteil, glaube ich. Also Trump ist ja auch, wenn man sich die Wählerdemografik anguckt, ist er mehr von Männern als von Frauen gewählt worden. Das muss man einmal sagen, mehr von Älteren als von Jüngeren. Das heißt, es sind ja, ich meine, Trump ist mit Mehrheit gewählt worden, aber es hat auch einen großen Teil der Amerikaner gegeben, die ihn nicht gewählt haben. Schauen Sie sich diese ganze MeToo-Bewegung an, die ich durchaus, mit der ich auch Probleme habe. Aber ein Teil ist auch sicher in Reaktion auf dieses sexistische Gebaren von des Präsidenten zustande gekommen.
Katja Ritterbusch, zu Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute, deutsche Journalistin, die in den USA lebt, die Hörfunk macht für amerikanische Radiostationen, auch für den Deutschlandfunk hier.
Genau.
In Deutschland. Zeitungen, wen beliefern Sie da?
Vor allen Dingen meine Hauptkunden sind die Welt und die Welt am Sonntag. Ich schreibe viel für die Jüdische Allgemeine, für den Tagesspiegel, ab und an für die Süddeutsche und für die Zeit, Christ und Welt.
Der Vorteil des Standorts Atlanta ist welcher?
Der Vorteil ist, dass ich in einer Region sitze, die eben nicht sozusagen diesen sehr Washington-zentrierten Blick hat, den ja die meisten fest angestellten Korrespondenten, der Auslandskorrespondenten der Medien habe und dadurch natürlich auch einfach eine andere Perspektive aus dem Land einnehmen kann.
Ja, möglicherweise eine realistischere Perspektive, weil wenn man sich die Berichterstattung auch bei uns über viele Jahre angeguckt hat, irgendwie Amerika hat immer nur stattgefunden in Verbindung mit Ost- und Westküste, aber dieses Mittelteil hat irgendwie nie eine Rolle gespielt.
Ja, das ist richtig. Und das, glaube ich, ist nicht nur in Europa der Fall gewesen. Das war auch durchaus in den USA der Fall bei den Medien, die ja sehr vielfältige Medienlandschaft sind. Es gab Ostküste, es gab Westküste, es gab natürlich auch Berichte aus der Mitte, aber relativ wenig. Und das müssen sich die Medien, da haben sich die Medien auch selbst zum Vorwurf machen lassen müssen, dass sie bestimmte Stimmen eben von Menschen aus dieser Mitte, wie auch immer wir sie geografisch definieren, nicht gehört haben.
Wir wollten über MeToo sprechen und damit natürlich auch über Harvey Weinstein. Was ist aus dem geworden? Was macht er?
Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er sich sozusagen selbst hat einweisen lassen in eine Klinik zum Sexsuchtentzug.
Okay.
Und seitdem, aber ich bin auch nicht so in der Entertainment-Welt firm, hat man eigentlich nichts mehr von ihm gehört.
Gehört er in Knast?
Ja, ich denke schon, jede Art von in dem Moment, wo es wirklich nachweisbar ist, und ich denke, da sind auch Prozesse in Vorbereitung, dass es um sexualisierte Gewalt, also wirkliche Gewalt geht, na, selbstverständlich gehört der Mann verurteilt.
Da geht es um Vergewaltigung und schwere Körperverletzung.
Ja, alle diese Vorwürfe stehen ja im Raum.
Ja.
Man wird dann, ich denke, ein Prozess wird durchsortieren, was wahr ist, was falsch ist, was übertrieben ist. Das, denke ich, werden künftige Prozesse auch zeigen.
Es gibt noch eine andere Geschichte, die mir aufgefallen ist. Beispielsweise Woody Allen, die Vorwürfe sind nicht ganz so neu. Oder auch Dustin Hoffman. Die Vorschläge, Filme mit denen praktisch nicht mehr zu zeigen oder sie ausfilmen, rauszuschneiden. Was halten Sie davon?
Ja, finde ich sehr problematisch, denn wo endet das dann irgendwann? Ein anderes Beispiel ist House of Cards, Kevin Spacey, eine Serie, die ich großartig finde, die übrigens ja bis zur Wahl von Donald Trump so manches vorweggenommen hat und hat die Realität die Serie gewissermaßen überholt. Wenn wir wirklich anfangen, Kunst und Künstler oder den Künstler nur noch nach moralischen Maßstäben zu messen, bleibt nicht mehr so schrecklich viel übrig. Dann werden wir irgendwann anfangen müssen, Männerrollen mit Frauen zu besetzen in Hollywood. Und das fände ich als heterosexuelle Frau auch sehr schade.
Sie haben vorhin gesagt, Sie haben auch Ihre Schwierigkeiten mit dieser MeToo-Geschichte. Wollen Sie uns noch kurz sagen, warum?
Sehr gerne. Grundsätzlich muss ich Vorrede. Jede Art von Sexismus, von sexualisierter Gewalt muss bestraft werden. Und es ist auch richtig, dass in Zukunft deutlich wird, das sind keine Kavaliersdelikte. Die werden auch geächtet und auch öffentlich an den medialen Pranger gestellt.
Und
oder
geahndet.
Natürlich strafrechtlich geahndet und verfolgt. Das vorab. Meine Probleme damit sind im Grunde dreierlei. A, finde ich es schwierig, alles in einen Topf zu werfen, vom Herrenwitz bis zur Vergewaltigung und dann das Label MeToo draufzukleben. Das ist, finde ich, eine Verhöhnung der Opfer tatsächlicher Gewalt. Zweitens, und das ist im Grunde mein Hauptpunkt, bin ich aus den USA ein bisschen besorgt, was das macht mit dem Verhältnis von Männern und Frauen. Es ist sowieso in den USA schwierig für Männer und Frauen Freunde zu sein. Auf eine entspannte, gelassene, selbstverständliche Art. Sehr viel schwieriger als in Europa. Und ich glaube, das wird in der Zukunft ein wirkliches Problem.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Katja Ridderbusch, die im Jahr 2005 in die USA gegangen ist als Journalistin.
Genau.
Zu einer Zeit, als der Präsident George W. Bush hieß.
So ist das.
Und
ja.
Ihre Freunde und Bekannten gesagt haben, bist du verrückt geworden.
Ja, so ist das. Ich erinnere mich gut, die Freunde sind keine Freunde mehr, denn wer sagt einem sowas? Man wandert ja nicht wegen eines Präsidenten aus oder die Auswanderung hat überhaupt nichts mit einem Präsidenten, der gerade amtiert, zu tun. Das Interessante ist, dass Bush, der ja damals nicht nur in Europa, auch in Amerika in liberaleren Kreisen so das Allerschlimmste war. Das hat sich heute natürlich ein bisschen relativiert. Ja, ich meine, Bush hat sozusagen eine gewisse Renaissance erlebt. Er gilt immerhin als jemand, der zwar erzkonservativ war, Entscheidungen getroffen hat, Irakkrieg und so weiter, die wir natürlich alle kritisiert haben, mit furchtbaren Beratern umgeben waren, aber doch eine gewisse moralische Integrität hatte, zumindest im Vergleich zum jetzigen Präsidenten, und auch berechenbar war.
Und sich auch mal in Verbindung mit Obama relativ Trump kritisch geäußert hat.
Ja, das ist einige Monate her. Ja.
Sie waren im Land 5 Jahre, dann haben Sie beschlossen, amerikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen.
Ja.
Wie wird man amerikanische Staatsbürgerin?
Ja, ich bin in die USA gegangen, weil mein Mann Amerikaner ist. Also ich habe geheiratet. Dann bekommt man zunächst ein Einwanderungsvisum und dann die Green Card. Wenn man die einige Jahre hat, kann man sich bewerben um die Staatsbürgerschaft, was ich dann auch getan habe. Und das ist ein langer Prozess mit vielen Prüfungen und Hintergrundchecks und am Ende einem Interview mit einem Einwanderungsbeamten. Und wenn man das besteht sozusagen, das sind Sprachtests, das bestimmt Staatsbürgerkunde wird dann auch abgefragt. Dann
was fragen
wird man,
die da?
Ach, die fragen bestimmte Basisfragen über die Verfassung, über die Geschichte der USA. Also ist alles relativ einfach, sich darauf vorzubereiten, wann bestimmte Feiertage sind. Da muss man ein Sätzchen in Englisch sprechen und in Englisch schreiben und lesen. Und dann wird man vereidigt mit dem Treueschwur und allem drum und dran. Da war unter Obama. Dann spricht also natürlich per Video leider nicht live der Präsident und dann hebt man
Wobei
die rechte Hand.
Vorher, glaube ich, noch gefragt wird, waren Sie Mitglied in einer kommunistischen Partei? Waren Sie Mitglied einer terroristischen Vereinigung? Sind Sie der Prostitution nachgegangen?
So ist das. Diese Fragen sind dabei, das ist richtig. Ich musste sehr lange überlegen, aber habe das dann doch abschlägig beantwortet. Ja, so war das.
Und dann die Vereidigung und dann die Nationalhymne. Soll man die mitsingen? Darf man die mitsingen? Muss man die mitsingen?
Die Nationalhymne übrigens wurde bei uns gar nicht gesungen. Es wurde der Treueschwur, die Pledge of Allegiance. Den muss man ablegen, da soll man auch mitsprechen. Ich meine, ich war in einem Raum mit, glaube ich, 300 anderen.
Okay.
Ob man da jetzt wirklich jeder Einzelne mitspricht oder nicht oder jeden Satz mitspricht, man liest es auch ab.
Wem schwört man denn da die Treue?
Man schwört die Treue auf die Nation unter Gott.
Auf die Verfassung?
Auf die Verfassung.
Okay.
Und auf die Nation. Genau.
Deutsche Staatsbürgerschaft haben Sie behalten?
So ist das. Ich bin doppelte Staatsbürgerin, 2 Pässe, 2 Identitäten und genauso fühle ich mich eigentlich auch heute. Das passt ganz gut.
Katja Ridderbusch, deutsche Journalistin, die ganz früher für die Welt gearbeitet hat, in Berlin war, in Brüssel war, 4 Jahre. Haben Sie da eigentlich Martin Schulz erlebt?
Ich habe ihn nie direkt interviewt oder ihn direkt getroffen. In meine Zeit fiel jenes legendäre Ereignis, als nämlich Herr Berlusconi im Europaparlament, ich glaube es war in Straßburg, Herrn Schulz schwer beleidigte ja. und das sozusagen zu einem frühen Brüsseler Ruhm von Herrn Schulz führte, den damals noch nicht so viele okay. zumindest über die deutschen, über das deutsche Publikum, deutschen Medien hinaus
aber
kannten.
Aber darüber hinaus hatten Sie
nein,
nie mit
nein,
ihm zu tun?
Nein.
Mit Juncker?
Ja, mit Juncker, ja. Juncker habe ich mehrfach zusammen mit meinem Kollegen damals interviewt und Juncker ist, wie gesagt, so der Ureuropäer, so habe ich ihn erlebt, der sozusagen alle europäischen Muskeln und Feinheiten bespielt und einfach ein absolutes politisches Tier, so habe ich ihn erlebt damals.
Brüssel, eine schöne Stadt? Auch zum Leben oder nicht so?
Brüssel hat sehr viel Lebensqualität. In Brüssel isst man sehr gut. Das, was, glaube ich, alle Journalisten, die jemals eine Brüsseler Tour gemacht haben, auch bestätigen können. Und ja, Brüssel ist in vieler Hinsicht natürlich unglaublich international. Was kommt in Brüssel zusammen? Nicht nur die EU und ihre ganze Entourage, sondern auch NATO. Ne? Und angedockt viele Thinktanks und viele andere internationale Organisationen. Ich habe gern da gelebt.
Wie international ist eigentlich Atlanta?
Atlanta ist sehr international, mehr vielleicht als man in Brüssel erwartet man natürlich. Aha. Atlanta etwas weniger. Atlanta hat eine riesige internationale Community, vor allen Dingen wirtschaftlich Business Community. In Atlanta und in Georgia sind sehr, sehr viele auch deutsche Unternehmen zu Hause. Mhm. Wir haben schon gesprochen über die Automobilindustrie, die im amerikanischen Süden sehr stark vertreten ist. Mercedes und Porsche haben ihre Firmensitze in Atlanta, aber auch drumherum in den angrenzenden Südstaaten. BMW produziert in South Carolina, Mercedes in Alabama, Volkswagen im benachbarten Tennessee. Und diese Unternehmen tragen natürlich auch enorm zur wirtschaftlichen Kraft der Region bei, mit Arbeitsplätzen, mit Milliarden Investitionen. Und spielen eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle für diesen modernen Wirtschaftsstandort, der Süden mittlerweile ist, zum Teil entgegen dem Klischee.
Wobei auch nicht ganz klar ist, wie wichtig die Rolle in Zukunft sein wird, wenn die großen Strafzölle kommen und sich die Autos entsprechend verteuern.
So ist das. Und diese Unternehmen, und die haben es ja zum Teil auch schon angekündigt, da ist die importieren natürlich, aber Import ist nur Teil der großen Amerika-Strategie. Ja. Und insofern könnte eben diese ganze Aktion auch zum Eigentor von Trump werden. Denn wenn diese Unternehmen im Süden, und der Süden ist Trump-Land, ja, diese Staaten haben mehrheitlich für Trump gestimmt, wenn die anfangen, ihr Engagement zurückzuschrauben, dann schadet es der Wählerbasis.
Wie hat sich das eigentlich mit der Amtszeit von Trump entwickelt? Der hat die Wahl ja auch deshalb gewonnen, weil er gesagt hat, ich werde die Industrie wieder stark machen, ich werde Arbeitsplätze schaffen oder zurückholen. Ist das passiert?
Partiell. Ich meine, die Wirtschaft war ja schon auf Erholungskurs zu dieser Zeit. Ich meine, wir haben die geringste Arbeitslosigkeit seit langem in den USA. Also zumindest, was auch mit vielen anderen Faktoren zusammenhängt. Aber ja, er hat schon zu einer Ankurbelung der Wirtschaft geführt. Und die das Steuergesetz, das er beschlossen hat, wird das sicherlich auch noch weiter ankurbeln. Zunächst vordergründig. Wie langfristig und ja, haltbar das Ganze ist, wollen wir dann mal abwarten.
Der große Leonard Cohen für Katja Ritterbusch, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, ja, Sie haben es vorhin so formuliert, ein großer Verlust für die, nicht nur für die Musikszene, sondern eigentlich auch für die Welt.
Überhaupt für die Welt, ja. Also da scheue ich auch die großen Worte. Ich hatte die großartige Chance, ihn nochmal einmal live zu erleben, überhaupt nur einmal live zu erleben. Ich glaube, es war 2013 oder 2014 auf seiner letzten Tour in Atlanta, hat er ein Konzert gegeben. Da war er schon sehr alt, über 80, aber das war ein großartiges Erlebnis. Und Leonard Cohen ist dann wenige Tage gestorben nach der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten. Und ja, viele Leute haben gesagt, das wollte er sich dann nicht mehr antun. Aber gut, es ist natürlich Spekulation. Wir können ihn leider nicht mehr fragen.
Apropos Trump, mal wieder Trump. Der wollte ja oder hat Obamacare, also die Krankenversicherung für Amerikaner, zurückgedreht. Gibt es die jetzt noch? Ist die abgewickelt worden? Wie ist der Stand der Dinge?
Ja, er wollte sie abschaffen und ersetzen. Das war auch eins seiner großen Wahlkampfziele, dieses furchtbare Ding, dieses Teufelswerk Obamacare abzusetzen. Das ist ihm aber nicht gelungen. Es sind zig Versuche unternommen worden, im Kongress Obamacare zu kippen. Es ist nicht passiert. Ich glaube, 6 oder 7 Mal hat der Kongress in verschiedenen Versionen abgestimmt über ein Gesetzespaket, das es ersetzen sollte. Jetzt versucht natürlich die Administration, also Obamacare ist noch in Kraft. Das muss man ganz klar sagen, wird auch oft falsch verstanden. Es ist in Kraft. Natürlich versucht die Trump-Administration und das Gesundheitsministerium sozusagen unterhalb der legislativen Ebene zu sabotieren. Wo auch immer es geht. Und das gelingt bis zu einem gewissen Punkt. Aber das Gesetz ist weiterhin in Kraft. Und sehr viele Menschen profitieren von diesem Gesetz, darunter auch sehr viele Trump-Wähler.
Das ist tatsächlich so, dass Millionen Menschen heute mit dieser Krankenversicherung einfach eine bessere Versorgung, eine bessere Lebensperspektive haben?
Ja, es ist so, Obamacare war natürlich, weiß Gott, auch nicht das Gelbe vom Ei und es ist auch nicht perfekt umgesetzt worden. Aber was Obamacare versucht hat, ist diese Lücke zu schließen zwischen der unteren Mittelklasse und den absolut Armen. Die wirklich Armen und Bedürftigen und Unterprivilegierten sind gar nicht so schlecht versorgt, wie es immer heißt in den USA. Also da gibt es staatliche, einzelstaatliche, bundesstaatliche Programme, die sich vor allen Dingen auch für Kinder, die sich relativ gut das abdecken. Aber die sich im Grunde zu viel verdienen, um sozusagen in diese armen Programme zu fallen und zu wenig, um eine Versicherung auf dem freien Markt zu kaufen. Diese Lücke hat Obamacare versucht zu schließen, ist auch bis zum gewissen Punkt geschafft. Aber wie gesagt, leider nicht so weit gediehen, wie es hätte idealerweise sein können.
Armut nach wie vor ein wichtiges Thema, ein großes Problem auch in den USA.
Armut ist ein riesiges Problem. Die Schere zwischen Arm und Reich geht auch immer weiter auseinander. Und ich glaube, wir haben auch, wie ja vieles in den USA sehr viel extremer ist, als wir das in Europa erleben, schlichtweg, weil auch das Land sehr viel größer ist. Und wir leben da gerade im ländlichen Amerika. Und ich bin viel im ländlichen Georgia, im ländlichen Süden unterwegs. Wir erleben Armut in einem Extrem dort, die wir uns vielleicht in Europa gar nicht vorstellen können. Und das ist natürlich auch wieder eng mit der Gesundheitsversorgung verbunden, einem Thema, mit dem ich mich halt viel beschäftige. Und da ist auch die Nahtstelle zwischen beidem, ne? Politik, Gesellschaft und Gesundheit.
Frau Reda-Busch, wie ist das, wenn Sie von Atlanta aus ins Auto steigen und nach, sagen wir mal, Middle of Nowhere fahren?
Ja, Middle of Nowhere, das kann ganz schnell gehen. Ja, man sagt, wir haben einen Spruch in Atlanta, da heißt, man verlässt Atlanta und tritt in Georgia ein sozusagen. Ja, das können manchmal wirklich 10 Meilen sein oder 20 Kilometer, wo man dann wirklich ganz plötzlich im Nichts ist, im tiefen Land. Und da merkt man natürlich vielleicht ein bisschen schneller und eher und roher diese extremen Spannungen in dem Land.
Ja.
Auch die Spaltung in dem Land, wenn wir zum Beispiel auf der einen diese wirklich liberale Insel Atlanta haben und dann mit Menschen sprechen, die wirklich einen tiefen Hass auf Obama haben und alles, wofür er steht. Wir dürfen nicht vergessen, Atlanta ist eine Stadt mit einer großen schwarzen Bevölkerung. Und dann gehen wir zum Beispiel ins Land und erleben dann wirklich diese weißen, hasserfüllten Menschen, die aber auch zurückgelassen sind, ja, und die auch wirklich in einer tiefen Armut leben, die wie ein anderer Planet wirkt.
Armut heißt dann Arbeitslosigkeit?
Armut heißt nur zum Teil Arbeitslosigkeit. Armut heißt keine Krankenversicherung zum Beispiel. Wir sprachen eben darüber. Armut heißt zum Teil Häuser, die wir uns gar nicht vorstellen können, was einen Lebensstandard angeht. Armut heißt Lebensmittelmarken, ja.
Okay.
Armut heißt aber auch keinerlei soziales Umfeld, das in irgendeiner Weise, ja, vielleicht das ist, was wir gewohnt sind.
Und dann die Kombination Verachtung für den Staat und gleichzeitig das Recht, alle Waffen der Welt zu besitzen.
Ja.
Also ich erinnere mich, vor ein paar Tagen kam dieses Foto einer Kirche, in der die Kirchengemeinde mit ihren Schnellfeuergewehren dastand und die Waffen gesegnet hat.
Ja, das glaube ich, ist jetzt schon ein sehr zugespitztes Beispiel. Ne? Also das war schon auch eine Kirche, die nach unserer Definition eine Sekte wäre.
Okay.
Und selbst in Amerika mehr unter diesen Sektencharakter fällt. Richtig ist aber sehr wohl, dass viele der rechten religiösen Amerikaner mehr im Land als in der Stadt, aber grundsätzlich sicher gegen strengere Formen der Waffenkontrolle sind. Und das ist das muss man auch sagen, das ist nicht nur eine Frage von Stadt und Land, das ist so tief in der Geschichte der Amerikaner verwurzelt. Ja, dieser amerikanische Traum wurde eben auch mit Gewehren, mit Waffen geträumt und das ist so tief in das Narrativ und in die kollektive Erinnerung eingegangen, das wird leider ganz, ganz schwer sein, das zu ändern.
Und Religion hat in den USA nach wie vor den Stellenwert wie früher oder ändert sich da auch was?
Die Amerikaner sind sehr viel religiöser als die Europäer sind, wenn sich natürlich auch Religiosität auf eine sehr unterschiedliche Art darstellt und sehr anders, als sie sich in Europa darstellt.
Ja.
Das ist wohl wahr, aber Religion hat noch immer einen riesigen Stellenwert, auch unter Trump. Und das ist natürlich nicht uninteressant, weil es zunächst wie ein Widerspruch erscheint. Vielleicht
und
gar keiner ist.
Religion ist auch Ihr Thema heute Abend im Bilderhaus Gschwendt.
Genau so ist das. Es wird gehen um die Rolle von Religion, vielleicht die wachsende Rolle von Religion, vielleicht die veränderte Rolle von Religion in den USA, in der Geschichte, aber auch in diesen Zeiten unter Donald Trump.
Veranstaltung im Bilderhaus Gschwendt heute Abend um 20 Uhr. Ansonsten erstmal vielen Dank, dass Sie da waren. Dann
danke für die Einladung, war wunderbar.
Eins gehört.